Herr Jesus Christus, ich danke dir ganz herzlich für das großartige Vorrecht, dass wir hier sein dürfen. Und ich danke dir dafür, dass du jetzt in jedes Herz, in jedes Leben hineinschaust. Ich danke dir, dass du uns alle kennst, dass du uns alle verstehst, dass du uns alle liebst. Und Herr Jesus, ich möchte ganz bewusst nicht beten, dass wir von unserem Alltag abschalten können. Ich möchte nicht beten, dass wir das jetzt vergessen, was wir mitgebracht haben und was uns bewegt. Denn wir wollen jetzt nicht umschalten in den christlichen Modus und all die Sachen verdrängen, sondern wir wollen mit all dem, was uns ausmacht, was uns umtreibt, mit dem wir auch hierher gekommen sind, mit all dem wollen wir zu dir kommen. Wir möchten dich bitten, dass unser ganzes Leben in diesen Tagen mit dir neu in Berührung kommt. Dass du das, was uns wirklich beschäftigt, im neuen Licht erscheinen lässt. Dass wir dir darin neu vertrauen lernen. Dass wir dir genau an diesen Stellen, die uns oft so banal und unwesentlich erscheinen oder denken, sie sind für dich unwesentlich, dass wir genau dort dich erleben. Ich möchte dich bitten, Herr Jesus, dass du zu uns sprichst in diesen Tagen. Wir brauchen das, wir leben davon. Und ich möchte dir danken, dass du uns das schenken willst, weil du die Gemeinschaft mit uns suchst und weil du selbst daran Freude hast. Ich möchte dich bitten, dass wir uns einlassen können auf deine Gedanken über unser Leben. Ich bitte dich auch, dass du uns hilfst, uns aufeinander einzulassen. Schenk uns auch einen offenen Blick und ein offenes Ohr, ein offenes Herz für die anderen, für den, was der andere an Fragen hat, was ihn umtreibt. Und so möchte ich dich echt bitten, dass wir richtig gute Tage hier miteinander verbringen. Tage, die von deiner Gegenwart geprägt sind. Danke, Herr Jesus, dass wir bei dir zu Menschen werden. Zu solchen, die nach oben gewandt sind, zu Menschen Gottes. Und ja, ich freue mich drauf, denn wir wissen, du weißt, wovon du sprichst. Du warst selbst Mensch, hast es mit seinen ganzen Höhen und Tiefen durchlebt, das Menschsein. Hast es genossen, aber hast vor allem auch gelitten wie kein anderer. Ich danke dir, dass du weißt, wovon du sprichst. Darum wollen wir auf dich hören. Amen.
Mir ist immer so ein Pult, da kann ich mich so anlehnen, da stehe ich gerne, das gehört. Und letzte Woche gehört, wie verschiedene Leute anbeten, gell. Es kommt ja darauf an, von welcher Konfession du bist, aber meistens die Männer stehen halt so da, gell. Und wenn es gut ist, dann wackeln sie so ein bisschen. Wenn es sehr gut ist, dann flattern sie ein bisschen da mit den Händen, gell. Das ist schon so. Dann bei manchen erkennt man, das ist, dann tragen sie so einen Flatscreen, dann stehen sie so da. Wenn es weitergeht, ist ein Übersized Flatscreen. Dann fangen sie so, das ist so groß wie mein Fisch. Und dann hält man das Baby. Und dann bist du beim Lion King. So geht es. Ich bin noch nie über Stufe 2 hinausgekommen, aber das ist okay. Hat jeder seine Art und jeder soll das genießen, wie er das gerne tut. Das finde ich super. Zuerst mal möchte ich euch alle einfach guten Abend wünschen, ganz offiziell auch von meiner Seite, nett bei euch zu sein. Ich bin jetzt das dritte Mal hier, ich habe nachgeschaut, ich wusste es nicht mehr genau. Vor 3 Jahren war ich da, das war dasselbe, hat man mir gesagt. War da jemand dabei von euch vor 3 Jahren? Warum seid ihr wieder da? Ja, das ist ermutigend, schön. Wer von euch ist zum ersten Mal überhaupt auf der Lahö? Ja, ganz schön viele, super. Willkommen. Ich bin, wie gesagt, das dritte Mal da und ich bin immer gerne da. Den Andreas Schäfer ein bisschen kennengelernt und die Leute da. Ich finde den Ort sehr schön und die Plattform hier finde ich super für das, was hier gemacht wird. Ich weiß, die letzten 2 Jahre oder so war da Hans-Joachim Eckstein da. Für die da waren, die letzten 2 Jahre, ist ein lieber Freund von mir. Wenn ich mich wo nicht auskenne, dann rufe ich den immer an und der hilft mir dann. Ich kenne mich bei vielen Sachen nicht aus, aber es ist gut, dass es klügere Leute als mich gibt, die mir da helfen können. Ich war gestern in Lüdenscheid, das ist da oben im Norden irgendwo. Da ist ziemlich viel Schnee übrigens da oben und kalt. Ich war so froh, dass heute hier so warm und schön ist. Es war nett laufen gehen am Nachmittag, weil wir haben zu Hause ziemlich viel Schnee. Bei uns im Garten ist 6 Monate lang Schnee. Und ich genieße es mal, keinen Schnee zu sehen, so sehr ich den liebe natürlich. Aber so die Frühlingsgefühle sind schon was Schönes. Wenn so die Sonne wieder warm wird, das ist was Traumhaftes. Heute war ich laufen, übrigens, es war so schön, waren zwei Hirten, die hatten sicher 300 Schafe oder 400 und 2 Schäferhunde. Es war so schön, denen zuzuschauen, da irgendwie so idyllisch. Ich wusste gar nicht, dass das in Deutschland noch gemacht wird. Also. Die haben die rumgetrieben da von Ort zu Ort, aber es war echt nett. Schöne Gegend auch. Und ich sollte heute ja was von meinem Leben erzählen. Man kann das auch Zeugnis nennen, so kann man es einfach ausdrücken. Aber das klingt langweilig. Ich muss auch ehrlich zugeben, ich gebe mein Zeugnis nicht immer gerne. Aus dem einen Grund, weil ich mir oft denke, wen interessiert das schon? Ich habe ja kein besonderes Leben, das kann ja jeder tun. Entweder jedes Leben ist besonders oder keins. Und was ich auch feststelle bei Zeugnissen, bei meinen eigenen wie bei anderen, die ich öfter höre, die Zeugnisse werden immer imposanter über die Jahre. Und meine Frau sagt auch manchmal, war das echt so dramatisch da damals? Da sage ich, ich weiß es auch nicht genau. Aber eine Entschuldigung habe ich, weil der Apostel Paulus, der hat sein Zeugnis öfter mal gegeben. Das ist meine Ermutigung, es trotzdem zu tun. Aber der Paulus, der ist auch schon in die Falle gefallen, der hat dann maßlos übertrieben. Aber zum Beispiel in Apostelgeschichte 9, Vers 3, als er die Bekehrung erlebte, von euch, die die Bibel kennen, ihr wisst es, wenn du es nicht kennst, macht nichts, hör einfach zu. Aber in Apostelgeschichte 9, Vers 3, das ist, wo der Saulus zum Paulus wurde. Da hat er sich bekehrt zu Jesus, oder Jesus hat ihn bekehrt eigentlich. Und da lesen wir, als er aber hinzog, geschah es, dass er sich Damaskus näherte, und plötzlich umstrahlte ihn ein Licht aus dem Himmel. Und dann fiel er zur Erde und so weiter. Und dann hat er sich bekehrt. Also da war ein Licht aus dem Himmel. Ein bisschen später erzählte dann sein Zeugnis im Kapitel 22, Vers 6, da vor den Juden in Jerusalem. Und da schreibt er, ist ein paar Jahre später, da schreibt er dann, es geschah mir aber, er gibt sein Zeugnis. Als ich reiste und mich Damaskus näherte, dass um Mittag plötzlich aus dem Himmel ein helles Licht um mich erstrahlte. Und ein bisschen später gibt das Zeugnis nochmal, im Kapitel 26 und Vers 13 ist es. Und da schreibt er dann, vor König Agrippa gibt es ein Zeugnis, und ich sah mitten am Tag auf dem Weg, o König, vom Himmel her ein Licht, das den Glanz der Sonne übertraf, welches mich und die mit mir Reisten umstrahlten. Also beim Paulus ist auch immer heller geworden. Und das ist meine Entschuldigung dafür, wenn es manchmal ein bisschen übertrieben ist. Aber ich mag eigentlich Übertreibungen nicht so. Da bin ich ein bisschen allergisch drum, ich versuche es normal zu halten. Und es ist ja ziemlich normal. Aber dann fange ich heute mal so an. Ich bin jetzt 50, ich bin nächstes Jahr 51. Und dann brauchst du nicht mehr raten. Und dann ich bin schon über 25 Jahre verheiratet. Ich habe echt eine nette Frau, das muss ich sagen. Und ich kann nur jedem empfehlen, wenn du jemanden findest, zu heiraten, es wird immer besser. Ja, muss ich sagen, am Anfang ist es ein bisschen schwierig, aber es wird mit der Zeit. Weil Aber Jesus in der Mitte haben ist gut, wenn man sich vergibt und so wieder und versöhnt, dann ist eine nette Sache. Und meine Frau, die macht zu Hause ihre Frühstückspension, die habe ich geerbt. Das ist, ich wohne immer noch im Haus, wo ich geboren bin, das ist bei uns ein bisschen normal am Land. Und so, das macht meine Frau und sie verdient das Geld, während ich rumreise. Und das ist auch nicht schlecht. Dann haben wir drei Kinder, der Lukas, Lisa und Eva Maria, die sind jetzt 22, 20 und 17. Der Lukas ist Skilehrer, kann er nichts dafür, das ist genetisch bedingt. Und im Sommer ist er Dachdecker, der arbeitet gerne. Die Lisa ist Krankenschwester, die wird fertig, die heiratet schon, ist erst 20, aber ja, einen ganz netten. Bin froh, dass er sie heiratet. Und ja, sie ist auch eine nette. Und die Eva Maria, das ist eine interessante, die macht Mode und Design, die ist aber erst 17. Und sind alle drei ganz normal, liebe Kinder. Und ja, vielleicht muss ich anfangen, weil hier, was steht da vorne? Irgendwas mit Bergmensch. Automechaniker und Bergmensch, genau. Hey, Bergmensch, ja, das ist ein bisschen rustikal ausgedrückt. Aber ich bin halt in die Berge geboren. Übrigens, wer war von euch schon am Tauernhof? Ein paar Gesichter habe ich schon gesehen. Ja, du, einige. Ein paar Leute sind im Himmel, ist gut zu wissen. Und das ist mitten in die Berge. Da kann ich nichts dafür. Niemand kann was dafür, wo er geboren ist. Dass du hier geboren bist, niemand hat dich gefragt. Du wirst einfach hier geboren. Und so ist es mir passiert. Eben in die Berge. Und meine Familie, die war relativ arm. Jetzt im Vergleich zu anderen, da sind Bauernhöfe, die haben relativ, nicht reich, aber die hatten genug. Wir waren so eine Häuselfamilie. Die mussten das Haus selber bauen über viele Jahre. Und die hatten nicht viel Geld. Und das war bei uns normal, dass man die Kinder dann, wenn sie so 10, 11 Jahre alt sind, wir hatten lange Sommerferien, 10 Wochen, da hat man die Kinder weggeschickt. Da musste man sie nicht durchfüttern. Und so haben sie auch mich und meinen Bruder weggeschickt. Wir waren immer über mehrere Sommer auf einer Alm Kuhhirte. Und das habe ich 3 Jahre lang gemacht. Da war ich 11, 12 und 13 Jahre alt. Und so als 11-Jähriger 10 Wochen weg sein von zu Hause war nicht ganz das Prickelnde. Vor allem, das war so wie bei Peter und Heidi. Kennt ihr den Film, Peter, Heidi? Und genauso war es eigentlich, nur meine Heidi war 50 Jahre älter als ich. Das hat uns ein bisschen gehindert. Aber die Pauline, aber sie hat mich ganz gerne gehabt, zumindest im zweiten Sommer. Und sie konnte schlecht gehen, sie hatte ganz kranke Füße und darum brauchten sie jemanden, der junge Füße hat und die Kühe holt und die Schweine und die Ziegen, was wir also hatten. Und da kann ich mich erinnern, ich bin heute froh, dass ich es gemacht habe, auch wenn, ich hatte schon Heimweh oft auf der Alm. Einmal bin ich nach Hause gelaufen, es sind ungefähr, ich glaube, 25 Kilometer über den Berg, aber bin ich nach Hause gelaufen. Aber der Vater hat mich ins Auto wieder raufgefahren. Und hat mir nicht geschadet, es war okay. In der Früh um 5 Uhr aufstehen jeden Tag, Kühe reinholen, dann melken. Ich habe 6 mit der Hand, halt 6 Kühe gemolken und Pauline auch. Und dann Butter gemacht, Käse gemacht und das alles. Und das 3 Jahre, es war eine gute Zeit, weil am Nachmittag, da hatte ich oft frei. Vormittag war immer Stallputzen und alles Mögliche. Aber Nachmittag war oft nicht viel zu tun und da ging ich dann in die Berge. Und darum sage ich, es sind meine Berge. Ich bin dann schon als 12-Jähriger allein auf die Bischofsmütze und auf die Berge, die es halt also gibt, raufgeklettert und wieder runter. Und es hat mir einfach gefallen. Und da habe ich die Liebe zu den Bergen gewonnen. Unbewusst, das geschieht einfach so. Ich bin nur 9 Jahre in die Schule gegangen und dann habe ich Automechaniker gelernt, 4 Jahre lang. Und da kann ich mich erinnern, das war auch okay, aber ich auch nicht ungern gemacht. Auto reparieren ist auch ganz nett. Ich kann es aber nicht mehr, jetzt ist es zu lange aus. Aber damals habe ich es gerne gemacht. Aber ich bin immer unterm Auto gelegen Und das Fenster war so, dass ich die Berge sah. Und habe immer gedacht, ich muss da rauf. Ich halte es da herunter nicht aus. Und so, als ich dann fertig war mit dem Automechanik-Gesellenprüfung gemacht, habe ich dann sofort angefangen, die Prüfungen oder die Kurse als Skilehrer zu machen. Bergführer, Skiführer und Höhlenführer. Das sind alles Berufe, das sind Ausbildungen, die dauern alle mehrere Jahre. Und darum bin ich, seit ich 19 Jahre alt bin, dann Bundesheer noch in der Zwischenzeit. Und dann habe ich das gemacht in Österreich, in erster Linie auch in Australien, USA, Kanada. Und habe das über mehrere Jahre getan. Es war eine nette Zeit. Gerne gemacht. Mache es immer noch ganz gerne, wenn ich es halt tue. Was vielleicht entscheidend ist, ich habe als 15-Jährige bin ich in die Jugendgruppe gegangen. Ich bin in einer ganz traditionellen Kirche aufgewachsen, evangelische Kirche, die in der Ramsau. Das ist eine traditionelle Kirche. Da sitzen die älteren Frauen nur links, die Männer rechts und so. Man redet auch nicht in der Kirche. Das ist halt, wie halt so Kirchen sind. So habe ich es halt kennengelernt. Das war normal. Meine Eltern, die gingen schon regelmäßig in die Kirche. Nicht jeden Sonntag, aber ziemlich oft. Und da sind wir öfter mitgegangen. Hat mir nichts Besonderes gesagt. Aber der Jugendleiter, den wir hatten, der hat uns von Jesus erzählt. Und ich ging da Samstag in den Jugendkreis. Da ging ich ziemlich regelmäßig, weil da gab es echt hübsche Mädchen. Da waren die Coolen dabei. Auch Burschen waren so dabei, mit denen ich mich verstanden habe. Ich habe immer einen wahnsinnigen Minderwertigkeitskomplex gehabt. Ich war aber immer ziemlich klein. Ich bin jetzt auch nicht sehr groß, aber halt mehr oder weniger normal. Und das hat mehrere Gründe. Aber darum ist man dann gerne unter Leuten, die irgendwie populär sind. Und da war ich dann in dem Jugendkreis und ich habe aber zugehört, was der Gottlieb, so hat er geheißen oder heißt er immer noch, was uns der erzählt hat. Und das hat mir irgendwie Sinn gemacht. Ich kann dir gar nicht erklären, warum, aber irgendwie wusste ich, was der sagt, das stimmt über Jesus. Das kann ich mir nicht erklären. Ich konnte es ja nicht intellektuell nachprüfen oder geschichtlich oder philosophisch, aber ich habe gefühlt, das ist wahr. Und dann, ich wusste, früher oder später werde ich mich für Jesus entscheiden. Das habe ich als 14-, 15-Jähriger schon gewusst, weil ich habe erkannt, es ist wahr. Aber ich habe mir damals gedacht, ich warte nur ein bisschen damit, weil irgendwie, wenn ich so Kirche ging, dachte ich, das Christenleben ist ein bisschen langweilig. Wenn Kirchengehen Christsein ist, dann warte ich mit dem Christwerden, bis ich 30 Jahre alt bin, so gut wie tot, und dann treffe ich die Entscheidung. Und so habe ich mir gedacht, ja, ich warte noch, bis ich 30 bin und dann entscheide ich mich aber. Weil wichtig ist, aber es ist mir zu langweilig. Weil ich habe das Christsein und Kirche miteinander assoziiert. Und dann war es aber so, der Gottlieb und seine Margit damals, die haben dann geheiratet und da haben sie mutigerweise auch den Jugendkreis eingeladen, da war ich halt dabei. Und da, bei uns ist es Brauchtum, dass man die Braut stiehlt. Und wir haben aber den Bräutigam gestohlen, weil die Braut war schon weg. So haben wir halt den Bräutigam gestohlen, den nimmst du in irgendein Gasthaus und da trinkst du etwas und was weiß ich. Und da hat der Gottlieb mich gefragt, hat er gesagt, Hans-Peter, hast du dein Leben schon Jesus gegeben? Weil er wusste, seit er schon 2 Jahre hat an mir gearbeitet. Und ich habe mir dann gedacht, ja, das ist sein Hochzeitstag. Na, den kann ich mir jetzt nicht vermasseln. Und jetzt haben wir ihn gestohlen auch noch. Und wenn man denkt, ich weiß, ich mache ihm eine Riesenfreude, wenn ich sage ja. Und man denkt, das tue ich. Dann habe ich gesagt, ja, ich habe mein Leben, ich habe zugehört. Ich wusste genau, was das beinhaltet. Dann habe ich gesagt, ja, ich habe mich entschieden. Und er hat sich natürlich sehr gefreut. Seine Arbeit war nicht umsonst. Aber es war eine Lüge. Denn ich wollte ja noch warten, 15 weitere Jahre. Und dann bin ich aber diesen Abend, die Hochzeit war ganz okay, aber ich habe mich so schlecht gefühlt. Weil der Gottlieb war einer, den ich echt respektiert habe. Weil irgendwie, was er sagte und was er gelebt hat, das hat zusammengepasst. Das ist ja nicht bei allen der Fall. Er hat gelebt, was er gepredigt hat und das hat mir imponiert. Heinrich, was ich da für ein Volltrottel bin, jetzt ist ein Mensch, den du respektierst und den lügst auch noch an. Und da bin ich dann nach Hause gegangen und habe mir gedacht, na, was tue ich jetzt? Ich muss morgen zu ihm gehen und ihm sagen, ich habe gelogen. Eigentlich ist es auch nicht gut, weil dann fangen die Flitterwochen an, dann verheuern die wieder. Und dann kam ich, ich habe eine zweite Möglichkeit. Ich gebe ihm mein Leben jetzt und dann brauche ich nicht zum Gottlieb gehen. Dann hat es halt ein bisschen Zeit verschoben, aber das ist ja nicht so tragisch. Gell? Und darum weiß ich immer noch genau, wann mein Anfang mit Christus war oder seiner mit mir. Ich war da 15 Jahre, glaube ich, alt. Ja. Ich müsste fragen, wann sie geheiratet haben, ich weiß nicht mehr. Aber auf jeden Fall war es dann so, ich wusste schon, wenn ich jetzt das tue, mein Leben wird sich verändern. Weil das habe ich schon rausgehört. Und ich bin am nächsten Tag munter geworden, viel verändert hat sich nicht. Aber irgendwie war doch was anders. Ich habe begonnen, meine Bibel zu lesen. Und Jugendkreis zu gehen, ich habe es auch irgendwie anders verstanden, wenn ich so in Retrospektive anschaue. Und es ist mir wirklich ernst geworden. Also es war nicht nur so nebenbei, ich wollte echt mit Jesus leben. Habe ich auch gemacht, damals Automechanikerlehre eben gehabt. Und habe das so Jugendkreis gemacht. Ich habe sogar Sonntag Kindergottesdienst gemacht, mal für ein halbes Jahr. Das war ein Wahnsinn. Weil ich weiß nicht genau, was ich da gemacht habe. Und Mittwoch bin ich sogar nicht immer, aber immer wieder zum Gebetskreis gegangen. Das war ein bisschen eine langweilige Sache, muss ich ehrlich zugeben. Ich habe da immer als Erster gebetet dann, weil beim Fünften waren die ganzen guten Phrasen weg. Und Kirche gegangen bin ich nicht so oft, da bin ich lieber klettern gegangen, aber da war ja der Jugendkreis stattdessen. Und so habe ich die Jahre gelebt und es war eigentlich ganz okay soweit. Als ich dann aber 18, 19 wurde, habe ich festgestellt, das Christsein ist schon okay, aber im Vergleich zu meinen Freunden, die mit mir Automechaniker waren und Bergsteigerkollegen, war mein Leben ein bisschen sehr bürgerlich. So ein bisschen zu normal. Und ich weiß noch, oft hat ja niemand erzählt vom Wochenende, da hat er mit der geschlafen und am anderen Wochenende war da ein Party, da hat er mit der geschlafen und sie haben so viel getrunken, es war so lustig und so weiter. Und dann haben sie mich oft gefragt, Hans-Peter, wie war dein Wochenende? Dann habe ich gesagt, ja, Samstag war Jugendkreis, dann haben wir Besprechung gehabt, Sonntag haben wir Kindergottesdienst gemacht. Dann habe ich gesagt, spannend, dein Leben. Und irgendwie habe ich so gedacht dann für mich, mein Leben ist ein bisschen langweilig. Und ich habe das Leben der anderen gesehen und das habe ich dann nicht gut verkraftet. Das hat mit meinem Minderwertigkeitskomplex auch zu tun gehabt. Und dann habe ich irgendwie das Christsein so ein bisschen zurückgeschoben und habe mir gedacht, na, ich genieße jetzt einfach einmal das Leben so wie die anderen. War da Skilehrer. Und Skilehre ist keine gute Plattform, wenn du einen Minderwertigkeitskomplex hast, weil es ist egal, wie du aussiehst, du kannst fast jede Woche mit der anderen was haben. Du kannst dich auch betrinken, die bezahlen dir das sogar und so weiter. Und so war das dann über mehrere Jahre. War ganz lustig. Also ich kann nicht sagen, dass das langweilig war, aber ich kann mich auch erinnern, ich bin oft um 3, 4 Uhr früh nach Hause gekommen. Und ich hatte eine innere Leere. Und das hat mich dann schon beschäftigt. Übrigens, ich habe auch die Bibel nie weggeworfen. Ich habe immer noch ab und zu 1-2 Mal im Monat die Bibel gelesen. Mein Lieblingsbuch war der Prediger. Weil da steht, genieße dein Leben in deiner Jugendzeit. Dann steht zwar, Gott wird dich dann zur Verantwortung ziehen, aber das kannst du überlesen und dann machst du wieder weiter, wo es besser wird. Und ich habe auch nie aufgehört zu beten. Ich habe immer wieder mal auch mit Gott gebetet. Ich wusste, er war da. Und es war ein bisschen so, wie wenn Jesus immer gesagt hätte, so auf die Schulter geklopft, Hans-Peter, ich bin noch da. Und ich habe gesagt, ja, ich weiß, aber Jesus, mit dir das funktioniert nicht. Ich bin moralisch nicht gut genug für so ein Leben. Vergiss es. Und das war über mehrere Jahre. Und dann Heute einen Mann getroffen, der heißt, oder hieß, der ist inzwischen gestorben, Major Ian Thomas. Das war der Gründer der Fackelträger, da wo ich jetzt der Leiter vom Dauernhof bin. Ist egal, wenn du den nicht kennst, das war ein ganz ein besonderer Mann, muss ich sagen. Und ihr seid zu jung, dass ihr ihn kennen könnt. Aber ich habe den, lange Geschichte, wie ich den traf, aber ich habe ihn getroffen und er hat zu mir einen Satz gesagt, über den werden wir vielleicht noch reden die nächsten Tage. Er hat gesagt, Hans-Peter, und dieser Satz hat mir etwas bewirkt. Er hat gesagt, Christsein ist nicht einfach. Und man denkt, ja, das stimmt. Dann hat er gesagt, Christsein ist auch nicht schwer. Dann habe ich mir gedacht, von welchem Planeten bist du? Das ist extrem schwer. Und dann hat er gesagt, Christsein ist unmöglich. Christsein ist unmöglich. Und das hat mir niemand gesagt. Er war der Erste. Kein Mensch hat mir gesagt, dass Christsein unmöglich ist. Und das hat etwas bewirkt in mir. Nächsten Tage werden wir vielleicht darüber ein bisschen eingehen. Das war der Moment, wo ich echt die Realität des Heiligen Geistes kennengelernt habe. Und seitdem ich gerne Christ bin, weil ich weiß, dass ich es nicht kann, ist unheimlich befreiend. Am Anfang hat es mich verwirrt, weil ich mir gedacht habe, ja, wenn es unmöglich ist, dann vergiss es. Aber dann habe ich gedacht, vielleicht gibt es etwas, das ich nicht weiß. Und das Zweite ist die Wahrheit. Ich wusste etwas nicht, nämlich, dass ich nicht Christ sein kann. Nur einer kann Christ sein und das ist Jesus Christus. Und nur er kann in und durch dich das Leben leben, das er leben möchte, aber nicht du. Ist unheimlich befreiend. Darüber werden wir noch ins Gespräch kommen. Aber heute noch ein paar Minuten, 9 oder 10 Minuten oder was? Was noch? Ein paar Sachen vielleicht, weil es um mein Leben geht. Was macht mich so aus? Geistlich gesehen, was mich ausmacht vielleicht oder was ich liebe ist, ist ein bisschen in meinem zweiten Buch, das habe ich vor 10 Jahren geschrieben, nach dem Amen bete weiter. Und wir haben das heute schon gehört. Bei mir war es immer so, wenn ich gebetet habe, dann habe ich irgendwann Amen gesagt. Und nach dem Amen, das bedeutet immer Schlusspunkt, so, jetzt haben wir zwei geredet, jetzt kommen wir wieder ins normale Leben zurück. Es war immer Amen, war Schlusspunkt. Und da habe ich so mein Gebetsleben gehabt und dann das normale Leben. Bis ich erkannt habe, Amen bedeutet nicht Punkt, sondern Amen bedeutet, heißt nur, so ist es. Und ich habe dann begonnen, das ist schon viele Jahre aus, immer wenn ich Amen gesagt habe, dann habe ich weitergeredet mit ihm. Ich sage, danke Vater für das gute Essen, Amen. Und übrigens, die Sonne ist heute so angenehm, ich danke dir dafür, Amen. Und morgen haben wir das und das vor, danke, dass du dabei bist, Amen. Und du sagst Amen und redest einfach weiter. Und da habe ich etwas gelernt, dass Jesus mit mir ist und in mir lebt in jedem Moment meines Lebens. Egal, ob ich einkaufe, Skifahre, predige oder joggen gehe oder sonst was tue. Ist völlig egal. Und das hat mir geholfen, mein Leben als Christ zu leben. Mein Leben. Ist völlig egal, was ich tue. Ist dir übrigens bewusst, dass Gott in dir momentan gegenwärtig ist. So wie du die Luft einschnaufst, einatmest, so ist Gott gegenwärtig. Bist du wach? Ist dir das bewusst? Ich werde euch ein paar Mal fragen, ob du wach bist. Denn wach bist du nur dann, wenn du erkennst, Gott ist gegenwärtig hier. Bei mir, mit mir, in mir. Macht ihr das bewusst? Das ist etwas, was mein Christenleben viel mehr erfüllt hat als einzelne große Erlebnisse, die sind auch nett, aber die vergehen. Es ist eine andauernde Gegenwart seiner Liebe, seiner Kraft. Egal, was ich tue. Und das ist, was mich begeistert am Christsein. Also ich muss ehrlich sagen, Ich bin total froh, Christ zu sein, zu Jesus zu gehören. Das kann ich ehrlich sagen, sonst müsste ich lügen. Was ich noch gerne mache, mein Leben war immer von Sport geprägt. Ich mache sehr gerne Sport. Im Winter jetzt, soweit es halt zeitlich möglich ist, ist es Skitouren gehen. Gibt es jemanden, der Skitouren geht in diesem Raum? Niemand. Eine. Wie heißt du? Julia. Julia, gratuliere. Skitouren gehen ist im Winter das Schönste, was du tun kannst. Immer Skifahren ist auch schön. Ich bin ja Skilehrer. Aber beim Skitouren gehen gehst du alleine auf die Berge. Du musst dich halt ein bisschen auskennen, natürlich wegen der Lawinen und so weiter. Aber das ist etwas Wunderschönes, wenn du alleine bist. Wir hatten jetzt 2 Skitourenwochen. Da sind wir 4 Bergführer und gehen wir jeden Tag mit den Gruppen auf irgendeine Bergspitze und fährst runter, wo niemand ist. Das ist was Wunderbares. Das liebe ich auch. Das mache ich gerne. Da gibt es auch Rennen. So Skitourenrennen. Ich habe gerade vor 2 Wochen eins gemacht in Italien. Da gibt es diese sogenannte Sella Ronda. Die Sella Ronda, das ist ein Skitourenmarathon. 42 Kilometer mit den Ski, da läufst du über 4 Berge und so weiter. Das ist spannend sowas. Da mache ich gerne. Das ist so, im Sommer tue ich gerne Klettern. Klettern, das war, seit ich Kind bin, meine Passion. Klettert jemand von euch? Ja, Halle oder auch draußen? Draußen auch ein bisschen. Draußen klettern ist natürlich das richtige Klettern. In der Halle kann man schon ein bisschen trainieren, das ist auch nicht schlecht, aber das ist eine wunderschöne Sache. Jede Muskelphase ist involviert. Natürlich ist es ein bisschen eine psychische Sache auch. Wenn man starke Psyche hat, tut man sich leichter. Das tue ich sehr gerne. Was ich auch gerne mache, ist Paragliden, raufgehen und runterfliegen. Wenn man älter wird, werden die Gelenke ein bisschen schwächer. Dann braucht man nicht runterlaufen, ist auch nett. Das sind so die Dinge, die ich gerne tue. Und ich bin gerne mit Freunden unterwegs. Gerade in die Berge. Meine Bergkameraden, ob fliegen oder Skifahren oder klettern, das sind eigentlich meine besten Freunde. Und das ist eine nette Sache. Ansonsten, was ich entwickelt habe über die Jahre, ist die sogenannte christuszentrierte Erlebnispädagogik. Und eigentlich das Thema, was ihr da habt jetzt, die paar Tage, kannst eigentlich mit christuszentrierte Erlebnispädagogik umbenennen, weil es geht darum, wie lebe ich im Alltag ganz normal. Man kann es auch nennen normal leben. Was ich zum Beispiel gesehen habe, ich war auf einigen christlichen aktiven Freizeiten mit. Aber wisst ihr, wie die Freizeiten abgelaufen sind, die aktiven? Da waren wir zum Beispiel in Jugoslawien mal. Am Tag, da ist man geschwommen, Boot gefahren, Klippen springen und so weiter. Was man halt so macht, ist lustig oder tauchen oder was immer. Und morgens den ganzen Tag bist du aktiv unterwegs und abends dann hat man Andacht. Da ist es ein bisschen ernster, ein bisschen ruhiger. Und dann hat man wieder Spaß. Und dann wieder die Andacht. Aber das Problem ist, hier trennen wir schon wieder zwischen normalem Leben, witzig, und geistlichen Leben ist ein bisschen ernster. Kann auch mal witzig sein, aber da geht es ans Eingemachte sozusagen. Aber was christuszentrierte Erlebnispädagogik ist, was wir nicht machen, ist Aktivität und dann Bibelarbeit, sondern zumindest versuchen wir es, oder ich möchte es versuchen, ich weiß nicht, ob es jeder Mitarbeiter so tut, aber dass man, während man klettert, Christus lehrt. Dass während man Ski fährt, über Jesus redet, Jesus einbindet in das ganz normale Leben, das, was man gerade tut. Das nennt man christuszentrierte Erlebnispädagogik. Darum zum Beispiel das Abendmahl ist eine ganz wichtige Sache. Beim Abendmahl sprichst du sehr viele Sinne an. Du fühlst die Hostie oder das Brot. Du schmeckst den Wein und das Brot. Du siehst es, deine Augen, dein Geschmackssinn, dein Tastsinn, alles wird angesprochen. Und je mehr Sinne angesprochen werden, desto nachhaltiger kann auch der Heilige Geist in unser Leben reden. Und darum geht es. mehr sind. Heute, jetzt schaut ihr mich an, ja, ihr seht immer dasselbe, das schaut nicht gut aus, aber ihr hört was. In erster Linie hört ihr heute nur was. Das Ohr wird angesprochen. Es ist nicht extrem viel, aber es ist besser wie nichts. Aber es ist halt in gewissen Rahmen, kann man es halt nur so machen. Es ist auch nicht schlecht, ist auch nicht falsch. Überhaupt nicht. Aber dieses normale Integrieren von Jesus in mein Leben, das ist meine Passion, das ist, was mein Leben verändert hat. Und das ist auch, was ich weitergeben will. Und so werden wir in dieser Richtung die nächsten paar Tage miteinander verbringen. Ich freue mich darauf. Wie gesagt, fühlt euch immer total frei, auf mich zuzukommen. Ich bin fast immer da. Morgen Abend bin ich mal weg beim Bekannten. Ansonsten bin ich immer rum. Da dürft ihr gerne auf mich zukommen. Gell? Ich glaube, ich lasse es hier. Halbe Stunde haben sie gesagt, die ist vorbei. Ich möchte noch einfach Gott danken für die Zeit, die er uns gibt hier. Und wir möchten vieles von ihm erwarten. Er ist ein großer Gott. Lieber himmlischer Vater, wir danken dir, dass du ein Gott bist, der in Beziehung stehen will, dass du ein Gott bist, der persönlich ist. Du bist ein Gott, der in unser Leben hineinwirken will, als der Lebendige, in jeden Bereich unseres Lebens. Herr, du möchtest jede Priorität unseres Lebens erfüllen und uns die Kraft geben für jede Priorität des Lebens. Du willst einfach involviert sein. Herr, ich bin so froh, dass ich nicht selber alles wissen, alles tun, alles schaffen muss, sondern im Wissen, du bist bei mir. Du bist gegenwärtig. Herr, ich bete, dass wir wach werden. Dass wir wach werden und erkennen, du bist da. So oft schlafen wir und erkennen gar nicht, dass du da bist. Wir leben, als ob wir alleine wären und vergessen, dass du da bist. Ja, ich bitte, dass wir lernen, uns dies einzuprägen, einzuüben, damit wir lernen, deiner Gegenwart zu leben und uns daran zu erfreuen. Herr, danke jetzt für diese Basislagertage. Mögest du uns segnen, wie du es immer tust. In Jesu Namen. Amen.